Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 37. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Es ist wohl eines der Themen, die in diesem Jahr in der Gesellschaft besonders für Gesprächsstoff gesorgt haben. Am 1. April 2024 ist das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. Der Besitz und Anbau von Cannabis ist damit in Deutschland für Erwachsene unter bestimmten Vorgaben tatsächlich legal. Konsumenten können Cannabis nun über nicht kommerzielle Anbauvereinigungen beziehen. Medizinisches Cannabis kann in Deutschland unter bestimmten Bedingungen aber auch schon länger in Apotheken erworben werden. Seit März 2017 ist Cannabis als Medizin in Deutschland legal. Das Gesetz ermöglicht es Ärzten, Cannabisblüten und Extrakte zu medizinischen Zwecken zu verschreiben. Voraussetzung ist, dass es sich um schwerwiegende Erkrankungen handelt und andere Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft oder nicht geeignet sind. Cannabisprodukte unterliegen dabei strengen Qualitätskontrollen und die verkaufende Apotheke muss sicherstellen, dass Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Während Ärzte Diagnosen stellen und Medikamente verschreiben, stellen Apotheker sicher, dass die Medikation sicher und effektiv ist. Beide Berufsgruppen tragen also eine hohe Verantwortung für die Sicherheit und das Wohl der Patienten. Und während wir uns hier bisher schon oft mit Ärzten beschäftigt haben, schauen wir heute auf die andere Seite. Auf die Apotheker und die Apotheke. Die Geschichte der Apotheke erstreckt sich über mehrere Jahrtausende. Bereits vor über 4000 Jahren gab es in Mesopotamien und Ägypten frühe Formen der Apotheke. Keilschrifttafeln und Papyrusrollen dokumentieren die Verwendung und Zubereitung von Heilmitteln. Der griechische Arzt Hippokrates, ca. 460 bis 370 v. Chr., legte den Grundstein für die wissenschaftliche Medizin und beeinflusste damit auch die Pharmazie. In Bagdad wurde im 8. Jahrhundert die ersten bekannten Apotheken gegründet, die unabhängig von Tempeln oder Kirchen betrieben wurden. Im Mittelalter spielten dann die Klöster eine wichtige Rolle in der Bewahrung und Weitergabe von medizinischem Wissen und Klosterapotheken stellten Heilmittel aus Kräutern und Pflanzen her. Ab dem 13. Jahrhundert entstanden in Europa Apothekenordnungen, die die Praxis der Pharmazie regulierten und die Rolle des Apothekers klar definierten. Es wurden zahlreiche Apotheken eröffnet, die von ausgebildeten Apothekern geführt wurden. Diese Apotheken mussten sich an strenge Vorschriften halten. Im 19. Jahrhundert entstand die pharmazeutische Industrie, die Medikamente im großen Maßstab produzierte und heute bieten moderne Apotheken eine Vielzahl von Dienstleistungen an, wie Impfungen, Gesundheitschecks und individuelle Beratungen. Auch die Digitalisierung hat vor Apotheken nicht Halt gemacht. E-Rezepte, digitale Gesundheitslösungen und neue Möglichkeiten sind zahlreich. Nun kennen wir die Apotheke von gestern und heute, aber wie sieht wohl die Apotheke von morgen aus?
Experte der Woche.
Mein Experte in dieser Woche ist Claudio Santoro. Er ist Vertretungsapotheker mit einem breit gefächerten Hintergrund in der Pharmazie. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Uppsala-Universität in Schweden Pharmazie studiert. Nach dem Studium sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Pharmaindustrie bei der Berlin Chemie AG, wo er sich auf die Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung spezialisierte. Obwohl die Zeit in der Pharmaindustrie lehrreich war, merkte Claudio Santoro, dass ihm der direkte Kontakt zu den Kunden fehlte. Daher entschied er sich, in zwei Apotheken zu arbeiten, um diesen Wunsch zu erfüllen. Der Traum, eine eigene Apotheke zu führen, war Claudios Motivation, als Vertretungsapotheker tätig zu werden. Hört selbst, was er mir erzählt hat. Claudio, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist Apotheker und hast dafür ein jahrelanges Studium absolviert, bist also ein Experte für Arzneimittel. Viele Menschen wissen gar nicht, was Apotheker von ihrer Ausbildung her gemacht haben und was eine Apotheke alles bietet und unterschätzen letztendlich eine Apotheke. Ich glaube, für viele Menschen ist es eher wie so ein stationäres Amazon. Ja, ich gehe hin, bekomme ein Medikament, aber wissen gar nicht, was das für ein ausgebildeter Mensch ist, der einem da gegenübersteht. Warum ist das so?
Also mit dem langen Studium, das stimmt. Das sind 4 Jahre insgesamt. Mhm. Ein Jahr ist dann nach dem Studium noch Praxis. Das heißt, wir absolvieren 3 Staatsexamina, insgesamt 8 Semester. Das heißt, wir haben über das ganze Studium Chemie. Das teilt sich in organische Chemie, anorganische Chemie, physikalische Chemie und letztendlich medizinische und pharmazeutische Chemie. Mhm. Das heißt, wir lernen nicht nur, wie der Körper funktioniert, der menschliche Körper, sondern auch, wie die Arzneimittel wirken, vor allem, wie die Arzneimittel im Körper wirken. Wir sind also Expertinnen für Arzneimittel.
Und warum glaubst du, dass viele Menschen Apotheken unterschätzen oder gar nicht wissen, was eine Apotheke alles leisten kann?
Ich glaube, es liegt einfach am Image. Viele Kolleginnen und Kollegen sind wirklich super smart, aber sehr bescheiden, was ich natürlich sehr schätze. Gleichzeitig machen aber nicht viele Promo, sind nicht viel auf Social Media aktiv, sondern stellen in der Apotheke subtile Fragen, bei denen die Leute gar nicht wissen und bemerken, dass sie gestellt wurden, dass sie wichtig sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir fragen, ob das für sie ist, dann wissen die Leute gar nicht, wieso wir das fragen. Es ist ja meistens immer nur subtil. Aber es ist ganz wichtig, weil es passiert sehr oft, dass irgendwelche Personen in die Apotheke kommen und sagen, ich bringe das für die Nachbarin mit. Mhm. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir herausfinden, nimmt die Nachbarin auch andere Medikamente? Kann es zu Wechselwirkungen kommen? Wir wollen ja immerhin die Patienten schützen. Wir haben ja einen Versorgungsauftrag.
Und warum bist du Apotheker geworden? Was hat dich daran interessiert?
Mich haben Naturwissenschaften fasziniert. Mhm. Ich habe während der Abi-Zeit gemerkt, dass mich das total fasziniert, die Chemie. Ich hatte Ernährungslehre Chemie als Leistungskurs. Und dann hatte ich im Bekanntenkreis auch Fälle, bei denen Personen erkrankt waren und ich gesehen habe, was Arzneimittel ausgemacht haben, dass die Personen einfach wie ausgewechselt waren.
Es haben ja viele Unternehmen leiden unter Fachkräftemangel. Ist der auch in den Apotheken angekommen oder ist Absolut. Das die Insel der Glückseligen?
Uns hat es auch stark getroffen. Also es sind unterschiedliche Entwicklungen über die letzten Jahre. Eine, die ich eventuell ansprechen möchte, ist pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten. Mhm. Wir bekommen teilweise keine technischen Assistentinnen in den Beruf, weil der Beruf einfach nicht mehr attraktiv ist. Also attraktiv heißt, dass die Bezahlung nicht angemessen ist, dass man während der Ausbildung nicht bezahlt wird. Es ist eine schwere Ausbildung. Mhm. Es hat damals noch Schulgeld gekostet. Das ist inzwischen in den meisten Bundesländern nicht mehr so. Das ist gut. Aber es ist eine schwere Ausbildung, die nicht vergütet wird. Und später im Beruf hat man auch nicht viele Aufstiegschancen.
Wird nicht vergütet, die Ausbildung?
Wird nicht vergütet, weil es eine schulische Ausbildung ist. Und nach der Schule, nach den 2 Jahren, hat man dann das praktische Jahr und dann bekommt man ein Ausbildungsgeld über das halbe Jahr. Und man muss das wirklich wollen und den Beruf kennen, um ihn anzustreben. Mhm. Und das ist natürlich für junge Menschen erstmal nicht attraktiv, wenn sie denken, okay, wie mache ich das denn jetzt 2 Jahre, dann verdiene ich ja nichts.
Kann KI oder Robotik irgendwie helfen?
Man kann natürlich einige Sachen instrumentalisieren, was ich zum Beispiel wichtig finde. Der Schubladen sollte man natürlich in der Apotheke abschaffen. Und das geht ganz gut, indem man ein automatisches Warenlager installiert. Das heißt, das ist ein Warenlager, da ist dann quasi so ein robotischer Greifarm und der lagert alles ein. Also im Idealfall, wenn es super funktioniert, erhält man die Ware vom Großhandel, kann es quasi in eine Schippe, sage ich mal, alles reinwerfen und dann wird das automatisch alles sortiert und in den Regalen eingeräumt. Mhm. Am Warenwirtschaftssystem, an der Kasse, können wir dann quasi das Medikament anwählen und es kommt auch genau das Medikament wieder raus. Das ist also eine Arbeitserleichterung. Da kann man sich natürlich die Arbeit sparen. Das haben aber noch bei weitem nicht alle Apotheken, weil es natürlich nicht günstig ist. Also es muss sich natürlich auch rechnen.
Ja, ich habe das schon mal gesehen in der Apotheke. Ich habe gesagt, was ich haben wollte und dann kam es aus der Seite rausgefallen in einem Behälter. Der Apotheker, der mich bedient hatte, hat es einfach rausgenommen und musste gar nicht irgendwie nach hinten gehen, Schubladen öffnen, wie man es halt eben kennt. Fand ich sehr interessant.
Manche Menschen denken auch, dass da eine kleine Person hinten im Lager ist. Die Frage bekomme ich wirklich aufgestellt.
Lass uns das Thema wechseln. Ich würde gerne mit dir über Cannabis sprechen. Mhm. Seit dem 1. April 2024 ist das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft getreten, was den Besitz und den Anbau von Cannabis in Deutschland für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert. Aber was genau ist Cannabis?
Also, Cannabis ist eine Pflanze der Familie Cannabaceae. Und wenn wir von Cannabis sprechen, im Volksmund denkt man an die Pflanzenart Cannabis ruderalis und die Unterarten Sativa. Und zwar wird Cannabis als Arzneipflanze schon seit Jahrtausenden verwendet. Mhm. Als Arzneipflanze wegen der Cannabinoide und natürlich auch wegen der anderen weiteren Pflanzeninhaltsstoffe wie der Terpene.
Jetzt werden ja oft 2 Stoffe miteinander genannt, THC und CBD. Mhm. Wo liegt da der Unterschied?
THC wirkt oft auch psychotrop. Mhm. Das ist das, was den high-machenden Effekt verursacht und auch überwiegend schmerzlindernd und sedierend. CBD wirkt zum Beispiel krampflösend und entspannend.
Wenn wir jetzt wieder zurück zum Gesetz kommen, kannst du uns grob skizzieren, wie das Gesetz aussieht und unter welchen Umständen der Bezug von Cannabis legal ist?
Also der aktuelle Entwurf sieht so aus, dass das Cannabis-Gesetz erlassen wurde. Mhm. Es wird sich zukünftig unterteilen in das Konsum-Cannabis- und Medizinal-Cannabis-Gesetz. Es sieht so aus, dass man derzeit 25 Gramm Blüten mitführen darf, 50 Gramm besitzen darf oder 3 Pflanzen.
Das hört sich sehr viel an.
Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Das kann man sich vorstellen wie, ich glaube, das ist wie eine Cornflakes-Packung, wenn man die Plastikpackung auspackt. Wow. Das ist sehr viel, ja. Eine Person, die ein bisschen in der Freizeit konsumiert, wird keine 50 Gramm konsumieren.
Okay. Und das ist das ist nicht das Medizinalcannabis, von dem du sprichst. Oder doch?
Inwiefern?
Was die sind das, die Richtwerte gelten für beide Varianten?
Der Konsumcannabis.
Ja.
Ich denke, im Medizinalcannabis wird es so sein, dass man natürlich so viel verordnet, wie benötigt wird für die Patientinnen und Patienten. Das kann natürlich auch mal mehr werden. Also unter dem Betäubungsmittelgesetz war die Höchstgrenze bei 100 Gramm, aber es kann auch sein, dass es auch mehr wird, dass mehr verordnet wird, einfach weil Cannabis im Körper eine Toleranz macht und dass der Körper dann nicht mehr sensibel darauf wirkt und man deswegen mehr benötigt.
Und für welche Patienten ist Medizinalcannabis besonders gut geeignet?
Von 2017 bis 2022 gab es die Begleiterhebung, bei der Ärztinnen und Ärzte, die Cannabis zu Medizinalzwecken verordnet haben, befragt werden mussten. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die meisten das zur Schmerztherapie erhalten haben. 75% der Patientinnen und Patienten haben es gegen Schmerzen bekommen, 10% krampflösend, 5% bei Anorexie und der Rest bei unterschiedlichen Indikationen.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Medizinalcannabis und dem Konsumcannabis?
In der Zukunft wahrscheinlich weniger, aber in der Vergangenheit ja, weil das Cannabis, das zum Beispiel illegal erworben wurde, das ist meistens sehr stark THC-haltig. Weil Menschen, die Cannabis aus Freizeitzwecken, sage ich mal, konsumieren, überwiegend den Psychotropen-Effekt anstreben, also das High-Sein. Und deswegen sind die überwiegend THC-haltig. Medizinalcannabis auch, weil die stark THC-haltigen Sorten oft auch schmerzlindernder sind und sedierender. Nur möchte man das nicht immer. Man möchte diesen Psychotropen-Effekt nicht immer. Man muss auch bedenken, es sind ja auch schwerkranke Menschen, die das bekommen, alte Menschen. Und wenn alte Menschen diesen Psychotropen-High-Effekt einmal haben, kann es sein, dass sie das dann nicht annehmen und die Therapie dann fehlschlägt. Deswegen muss man dann eher Sorten wählen, die zu 50% CBD enthalten und zu 50% THC, weil das CBD die psychotrope Wirkung weitestgehend aufhebt.
Muss das medizinische Cannabis auch geraucht werden, damit es seine Wirkung entfaltet? Oder welche Darreichungsformen gibt es noch?
Also tatsächlich muss es nicht geraucht werden. Eigentlich bevorzugt man auch die öligen Tropfen, also Cannabis-Extrakte oder synthetisch hergestelltes Dronabinol, also THC, weil es einfach steuerbarer ist. Man kann die Dosis eintitrieren und man kann dann letztendlich auf eine bestimmte Tropfenanzahl, die für die Patientinnen und Patienten bestimmt ist oder zu maßgeschneidert ist, hochdosieren und hochtitrieren. Bei den Blüten ist es tatsächlich so, dass die Wirkung schnell anflutet, aber auch schnell wieder abflacht. Sie ist also wieder weg und man benötigt mehr. Bei den Tropfen wird es anders verstoffwechselt im Körper, weil es über die Leber verstoffwechselt wird und die Wirkung hält also länger an. Ist vielleicht nicht so intensiv wie beim Rauchen oder beim Vaporisieren der Blüten, hält aber dafür länger an.
Wie schwierig oder wie einfach ist es, an medizinisches Cannabis zu kommen? Also mit welchem Rezept muss ich denn kommen? Ist es ein Betäubungsmittel?
Vor der Legalisierung wurde Cannabis im Betäubungsmittelgesetz aufgelistet und konnte nur durch ein Betäubungsmittelrezept verordnet werden. Inzwischen durch das Medizinalcannabisgesetz fällt es unter die Arzneimittelverschreibungsverordnung und kann wie alle anderen weiteren Rezepturarzneimittel verordnet werden.
Gibt es Nebenwirkungen vom medizinischen Cannabis?
Wo Wirkungen sind, sind auch Nebenwirkungen. Ganz klar. Also zum Beispiel der psychotrope Effekt, wenn er nicht gewünscht ist, wie im Freizeitkonsum, kann das natürlich eine Nebenwirkung sein. Mhm. Und wenn beispielsweise ein alter Mensch diesen psychotropen Effekt erlebt und sie eine schlechte Erfahrung dadurch hat, ist die Therapie fehlgeschlagen und wird wahrscheinlich kein zweites Mal Cannabis vaporisieren oder einnehmen. Dann natürlich Mundtrockenheit und es kann sich aufs Herz-Kreislauf-System auswirken.
Verkaufst du häufig Cannabis in der Apotheke? Oder siehst du, ob die Nachfrage gestiegen ist?
Also es gibt Apotheken, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Aber den anderen Apotheken ist das in manchen gängig und in anderen nicht, weil es einfach damit zusammenhängt, ob Ärztinnen und Ärzte es annehmen oder nicht und verordnen oder nicht. In den spezialisierten Apotheken ja, in anderen nicht immer und nicht unbedingt.
Regelt das Gesetz eigentlich auch die Kostenübernahme jetzt von gesetzlichen Krankenkassen, was medizinisches Cannabis angeht?
Wenn es als Arzneimittel verordnet werden kann und unter die Arzneimittelpreisverordnung fällt, dann ja. Dann wird es wie alle anderen Rezepturarzneimittel behandelt.
Und dann bleibt es bei 5 Euro Zuzahlung?
Dann bleibt es bei 5 Euro Zuzahlung, so wie es ja durch das Betäubungsmittelgesetz auch geregelt war.
Was glaubst du, wie wird sich Cannabis in der Medizin weiter fortsetzen oder weiterentwickeln? Wie siehst du da die Zukunft?
Also ich denke, es ist ja als Add-on-Therapie verwendet worden. Mhm. Und ich denke, das wird sich weiter etablieren und das wird auch zugänglich sein für Menschen, die vorher eventuell nicht die Möglichkeit hatten, auch weil sich viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen versperrt haben, manchmal auch aus Unwissenheit und aus Stigmata. Mhm. Und in der Schmerztherapie ist es beispielsweise ein Add-on, einfach weil man, wenn man starke Schmerzen hat und Opioide nehmen muss, die Dosis da einfach runterschrauben kann. Im Zusammenhang mit Cannabis, da Opioide auch bekannterweise starke Nebenwirkungen verursachen können.
Zuletzt, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Der Satz zu Risiken und Nebenwirkungen hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Mhm. Also, dass man die Ärztin, den Arzt oder ApothekerInnen fragen soll. Arzneimittel sind besondere Güter und können auf jeden Fall Wechselwirkungen und Nebenwirkungen machen und sollten auch nicht unterschätzt werden. Kommt auf jeden Fall zu uns in die Apotheke. Mhm. Lasst euch gerne beraten. Es ist kostenlos und wir sind gerne für euch da. Dann der 2. Tipp. Auch wenn Cannabis gehypt ist, es ist nicht für alle Menschen gut geeignet. Es ist auf jeden Fall für schwangere Frauen nicht geeignet, weil es die Entwicklung des Embryos beeinträchtigen kann, negativ beeinträchtigen kann. Es ist für Jugendliche nicht geeignet, die heranwachsend sind, weil es auch die geistige Entwicklung beeinträchtigen kann. Es ist für Menschen nicht geeignet, die eventuell psychische Vorbelastungen haben, weil es auch Psychosen auslösen kann. Und Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen sollten auch vorsichtig sein. Mhm. Deswegen, auch wenn es jetzt normalisiert wird, ist es nicht für jeden geeignet und man sollte auch vorsichtig sein. Und wie gesagt, kommt gerne zu uns in die Apotheke, wir beraten euch.
Super. Claudio, vielen Dank für den Austausch.
Dankeschön.
Dir weiterhin alles Gute.
Die Fakten der Folge.
Apotheker absolvieren ein intensives Studium, das 8 Semester umfasst und 3 Staatsexamina beinhaltet. Sie sind Experten für Arzneimittel und deren Wirkungen auf den menschlichen Körper sowie die Herstellung und chemische Zusammensetzung von Medikamenten. Viele Menschen unterschätzen die Expertise von Apothekern und sehen Apotheken lediglich als Orte, um Rezepte einzulösen. Sie sind sich oft nicht bewusst, dass Apotheker umfangreich ausgebildete Fachleute sind, die wichtige Fragen zur Wechselwirkung und korrekter Einnahme von Medikamenten stellen, um die Gesundheit der Patienten zu schützen. Das neue Cannabis-Gesetz legalisiert unter bestimmten Bedingungen den Besitz und Anbau von Cannabis. Der Unterschied zwischen THC und CBD wird hervorgehoben. THC wirkt psychotrop und schmerzlindernd, während CBD krampflösend und entspannend wirkt. Das Gesetz erlaubt 25 Gramm Blüten zum Mitführen, 50 Gramm zum Besitz oder den Anbau von 3 Pflanzen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Wie wir das tun können, hört ihr gleich im Random Reminder. Lasst uns gerne ein Abo da und schreibt uns an podcast@cerntech.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, haltet euer Gehirn auf Trab. Wer rastet, der rostet. Das gilt auch für unseren Kopf. Regelmäßige Herausforderungen halten unser Gehirn fit und fördern neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen. So können die logische Kombinationsgabe und die Merkfähigkeit länger erhalten bleiben. Es gibt viele fordernde Übungen für das tägliche Training, die spezifische Gehirnfunktionen aktivieren können. Kreuzworträtsel, Sudoku, Puzzles oder Online-Quizze. Auch Zeitung lesen ist eine gute Gewohnheit, die sowohl geistig fit hält als auch informiert. Wichtig dabei ist, dass ihr Freude an diesen Aktivitäten habt. Sich zu einer Tätigkeit zu zwingen, nur weil sie angeblich gut für das Gehirn ist, führt meistens nicht zu langfristigen Gewohnheiten. Neue Erfahrungen und Eindrücke sind förderlich für euer Denkvermögen. Bleibt also immer aufmerksam und beteiligt euch auch an geistigen Aktivitäten zusammen mit Freunden und Bekannten. Das regt den Austausch an und macht die Aktivitäten gleichzeitig unterhaltsamer. Also mein Random Reminder in dieser Woche, das Gehirn auf Trab halten. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.